9 Uhr und bald 5 Minuten ist es, Kontext auf Schweizer Radio DRS 2. Im dritten Teil unserer Serie Zukunft Energie beschäftigen wir uns mit der Ressource, von der die ganze Weltwirtschaft abhängt, dem Erdöl. Das Erdöl wird uns eines Tages ausgehen und die Folgen werden dramatisch sein. Peak Oil, das ist das Stichwort für die heutige Sendung von Christoph Keller.
Die Rechnung ist ebenso einfach wie dramatisch. Wir Erdenbewohner verbrauchen an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur an 500.000 Tagen geschaffen hat. 500.000 Tage zu einem und irgendwann einmal ist es damit zu Ende. Die Frage ist nur, wann? In 40 Jahren, in 100 Jahren oder früher? So viel steht fest. Wir bewegen uns von einem Zeitalter billiger, reichlich verfügbarer Energie hin zu einem Zeitalter knapper, teurer Energie. Und als erstes wird uns das Erdöl ausgehen, vor der Kohle vermutlich und vor dem Erdgas. Irgendwann einmal werden die Erdölfelder nachgeben, wie die Experten sagen. Die Fördermenge, die seit dem Beginn der ersten Explorationen im 19. Jahrhundert ständig gewachsen ist, wird zurückgehen. Peak Oil nennen die Experten diesen Punkt. Es ist der Punkt, an dem die geförderte Menge Öl nicht mehr zunimmt, sondern rückläufig wird. Ein kritischer Moment. Mit welchen Folgen? Ich befragte dazu den Ökonomen, Energieexperten und SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner, Autor des Buches «Grün gewinnt», und ich wollte von Rudolf Rechsteiner zunächst wissen, wie weit von Peak Oil wir denn heute entfernt sind.
Die Lage hat sich eigentlich schon dramatisch verändert. Wir hatten in den 80er und 90er Jahren einen Käufermarkt. Das heißt, es hatte genug von allem. Und wenn jemand mal nicht liefern konnte, dann lieferte ein anderer. Heute haben wir dramatische Einbrüche bei der Produktion, also 10% Rückgänge pro Jahr, zum Beispiel in Großbritannien oder Norwegen. Aber auch OPEC-Länder wie Indonesien oder Venezuela können ihren Ausstoß nicht mehr steigern. Es gibt nur noch ganz wenige Produzenten, die zulegen. Das heißt, das Angebot ist im Moment noch stabil und wird mittelfristig sinken.
Können wir heute schon in Engpässe hineinkommen? Ist es vorstellbar, dass plötzlich wegen gestiegenem Bedarf von einem Tag auf den anderen gewissermaßen die Reserven so knapp werden, dass wir tatsächlich am Markt einen Engpass erleiden?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ohne kriegerische Ereignisse werden wir vielmehr feststellen, dass die Preise sehr schnell steigen. Das ist jetzt auch schon passiert, also vor allem in den Jahren 2003 bis 2005. Im Moment ist so ein Gleichgewicht da von Angebot und Nachfrage, wobei vor allem die Nachfrage jetzt langsam sich bewegt. Es gibt Entwicklungsländer, die sich Ölimporte viel weniger leisten können als vor 5 Jahren. Wir stellen fest, dass auch in den USA der Kleinwagen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen wieder ein Muss wird und nicht mehr nur eine ökologische Mode. Und ich glaube, was zu einem echten Engpass führen könnte, das ist einfach ein Angriff auf den Iran und der Unterbruch der Straße von Hormuz. Da würde ich sagen, das führt dann wirklich auch zu echten Versorgungsproblemen und nicht nur zu Preissteigerungen.
Die Berechnung der Reserven ist ja ein Politikum. Es gibt da optimistische Prognosen und es gibt eher pessimistische Prognosen und es gibt als dritte Variante die kreative Buchhaltung der Erdölkonzerne. Erdölkonzerne haben sich ja in letzter Zeit mehrfach getäuscht, unter anderem Shell, über die Prognosen, wie viel Erdöl wir denn noch zur Verfügung haben.
Ja, ich würde sagen, die Angaben der Ölgesellschaften, sie sind völlig wertlos. Man muss auch sehen, dass diese Gesellschaften nur noch einen ganz kleinen Teil der Gesamtreserven im Eigentum haben. Das meiste Öl ist heute in der Hand von nationalen Gesellschaften, also zum Beispiel von Russland oder von Saudi-Arabien. Und dort versucht man ja auch, die Ölkonzerne möglichst wieder rauszudrängen. Das heißt, man benutzt sie nur, um die Fördertechnik zu importieren, aber möchte die Reserven im eigenen Besitz behalten. Ich würde sagen, auch die nationalen Gesellschaften machen heute keine guten Angaben. Wir sollten weniger auf die Reservenangaben schauen, sondern auf die echten Produktionsverläufe. Das heißt, was produziert ein Land pro Jahr und wie viel konsumiert es davon selber für den Eigenverbrauch? Weil eine Folge der hohen Preise ist ja auch, dass alle diese Exportländer im Moment Autos kaufen, sich motorisieren und einen steigenden Eigenbedarf verzeichnen. Das heißt, im Ganzen gesehen fließt immer weniger in den Export und dahinter liegt eben dann, da liegen die Gründe für die starke Preissteigerung.
Es gibt Grenzen der billigen Förderung. Die jetzigen Ölfelder, Sie haben darauf hingewiesen in Ihren Publikationen, Rudi Rechsteiner, sind noch relativ günstig auszubeuten. Aber wenn die Produktion weiter gesteigert werden soll oder gehalten werden soll, müssen die Erdölkonzerne oder die nationalen Erdölgesellschaften in immer schwierigere Gelände, Offshore oder Ölsand, ausweichen. Mit welchen Folgen denn?
Zum Teil sind die Förderkosten jetzt so hoch gestiegen, dass es sich einfach nicht lohnt, kleine Vorkommen auszubeuten, die zum Beispiel 1000 oder 2000 Meter unter Wasser liegen. Es gibt dann zwar Meldungen, man habe sehr viel Öl gefunden, aber es ist im heutigen Zeitpunkt weitgehend offen, ob dieses Öl überhaupt je nach oben gebracht wird. Wir haben eine markante Kostenexplosion in den sogenannten Ölsandgebieten in Alberta, in Kanada zum Beispiel, in dem eben auch der Energieinput für diese Anlagen stetig wächst. Das heißt, man braucht ganz viel Erdgas, um Erdöl aus Ölsand zu gewinnen. Und weil auch die Erdgaspreise so stark gestiegen sind, kommt man in eine Preisspirale, wo sich am Schluss ergibt, dass Öl plötzlich teurer ist als zum Beispiel erneuerbare Energien, also zum Beispiel als Windenergie oder als Biotreibstoffe. Das ist eine völlig neue Situation. Bis jetzt galten ja die erneuerbaren Energien als teuer. Und heute stellen wir fest, dass, ich würde jetzt sagen, Windstrom ist billiger als Öl. Und das Problem im Moment ist, überhaupt Turbinen zu bekommen, weil die Nachfrage nach Windturbinen so gewachsen ist, dass die Firmen alle neue Fabriken bauen und im Moment eine Knappheit an Windturbinen besteht. Vor allem aber ist es wichtig zu sehen, dass der Energieinput bei der Energiegewinnung eine immer größere Bedeutung hat. Also um ein anderes Beispiel zu nehmen, die englischen Kohlehalden, wo man den Peak 1918 hatte, da wurde ein Fünftel der Kohle nur dazu gebraucht, um Kohle zu fördern. Und deshalb ist es eben spannend zu sehen, wie groß ist der Energieinput der einzelnen Technologien. Und man sieht, dass diese ganzen Ölsande oder Ölschiefer, die sind eigentlich uninteressant. Aber die erneuerbaren Energien haben eben einfach bessere Energierücklaufzahlen. Das heißt, eine Windturbine produziert 60 Mal so viel Strom, wie sie selber benötigt, um gebaut zu werden. Und deshalb ist meine Prognose, dass sich die erneuerbaren Energien durchsetzen können. Und es ist eine Art Wettrennen, ob wir jetzt wirklich endlich Rahmenbedingungen schaffen, dass wir diese Techniken nutzen können.
Neue Technologien nutzen. Wenn wir uns nicht beeilen, geraten wir in einen Erdölengpass mit fatalen Folgen, auch fatalen politischen Folgen. Dieser Meinung ist Daniele Ganser, Historiker, langjähriger Mitarbeiter am Center for Security Studies an der ETH Zürich, nunmehr Privatdozent an der Universität Basel. Er arbeitet zurzeit an einem Forschungsprojekt zu den politischen Folgen des Peak Oil. Und er ist zudem Präsident der Association for the Study of Peak Oil in der Schweiz. Ich bat Daniele Ganser zunächst einmal die Entwicklung der Fördermengen seit Beginn der Erdölförderung zu rekapitulieren.
Rund um 1850 hat man angefangen mit der Erdölförderung. In den ersten 50 Jahren ist man auf 1 Million Fass gestiegen pro Tag. Dann in den nächsten 50 Jahren, also bis etwa 1950, ist man auf 6 Millionen Fass gestiegen pro Tag. Und dann von 1950 bis 2000, das heißt in den letzten 50 Jahren, hatten wir eine richtige Explosion. Wir sind dann von 6 Millionen Fass pro Tag auf 85 Millionen Fass pro Tag gestiegen. Das ist unser heutiger Konsum, 85 Millionen Fass. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie weit wir noch gehen können. Also können wir auf 90, können wir auch auf 100, auf 110, auf 120, irgendwo zwischen 85 und 120 liegt wohl der Peak. Und dann geht es zurück wieder auf 70, 60, 50, 40, 30, 20.
Was passiert bei Peak Oil?
Man weiß es nicht, man weiß es wirklich nicht. Es ist der Anfang einer globalen Energiekrise, das ist sicher, aber man weiß nicht genau, wie sich das auswirkt. Weil wir hatten natürlich Energiekrisen schon früher, in den 70er Jahren, 73 oder 79. Damals ging es ab, und das ist ein riesengroßer Unterschied, nur um eine kurzfristige Unterbrechung der Energiezufuhr, während der Peak Oil eine langfristige, stetige Abnahme bedeutet, die wir so historisch noch nie erlebt haben. Wir haben zwar in verschiedenen Ländern den Peak schon beobachtet. In den USA gab es einen nationalen Peak Oil 1970. Die Nordsee hat jetzt den Peak überschritten. Aber diese Peaks können dann immer kompensiert werden, indem man einfach Erdöl aus Saudi-Arabien nimmt oder auch aus Russland oder anderen Ländern. Das heißt, die nationalen Peaks können international kompensiert werden. Darum haben wir keine Erfahrung, was dann wirklich passiert. Während der globale Peak, der kann ja nicht irgendwie intergalaktisch kompensiert werden.
Müssen wir, um jetzt mal ein paar Szenarien uns anzuschauen, müssen wir an dem Punkt, an dem Peak Oil Realität wird, mit Verteilungskämpfen rechnen? Wird da ein verschärfter, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, Krieg ums Öl losgehen?
Ja, das ist die große Debatte unter den Geostrategen, weil die Antwort ist auf jeden Fall ja. Und andererseits ist es auch so, dass Strategie sich natürlich von Taktik dadurch unterscheidet, dass Strategie langfristig ist. Man denkt, was ist 2010, was ist 2020, 30, 40, 50. Und Strategie antizipiert den Peak Oil. Das heißt, die großen geostrategischen Akteure, Russland, China, Indien und die USA, wie auch die EU vielleicht in einem gewissen Maße, antizipieren den Peak Oil. Und die große und umstrittene Frage ist jetzt natürlich, haben die Kriege schon angefangen um das Erdöl oder kommen die erst, wenn der Peak kommt?
Haben die angefangen?
Nun, der erste Krieg, der natürlich sehr jetzt überall dokumentiert und diskutiert wird, ist der Irakkrieg, der am 20. März 2003 anfing. Der dauert jetzt etwas mehr als 3 Jahre. Gemäß den neuesten Studien hat er auch 600.000 Todesopfer gefordert. Das sind die Studien der britischen Zeitung Lancet. Und wir untersuchen natürlich aus historischer Sicht immer wieder die Begründung für diesen Krieg. Und es war klar, die Begründung am Anfang war, Saddam Hussein hat biologische und chemische Waffen. Das hat sich dann als Lüge herausgestellt. Die andere Geschichte, die verbreitet wurde, ist, dass Saddam Hussein nach der Atombombe strebt. Auch das eine Lüge. Die dritte Lüge im Zusammenhang mit dem Irakkrieg war ja dann die Behauptung, dass Saddam Hussein mit der Al-Qaida unter einer Decke stecke, sozusagen ein enger Freund sei von Osama bin Laden. Das war natürlich Unsinn von allem Anfang an. Das, was natürlich trotzdem passiert, ist, die Kriegspropaganda wirkt in den Köpfen fort.
Sie sagen aber, die Amerikaner sind im Irak wegen des Öls und möglicherweise nicht nur wegen des irakischen Öls, sondern wegen des Öls in der ganzen Region. Ist das richtig?
Das ist meine These, ja. Es gibt jetzt, wie gesagt, zwei Gruppen von Historikern oder Politologen oder einfach anderen strategischen Beobachtern. Die eine Gruppe sagt eben, es handelt sich bei diesem Krieg um den Terrorismus tatsächlich um eine Terroristenjagd, und wenn die Terroristen gefangen sind oder getötet wurden, dann haben wir die größeren Probleme der Welt erledigt. Dann gibt es aber eine zweite Schule, und der gehöre ich nun an, die sagt, nein, diese Rhetorik vom Kampf gegen den Terrorismus ist eine Lüge. In Tat und Wahrheit handelt es sich um Erdölkämpfe, und zwar in einem Kontext, den wir noch nicht ganz verstanden haben. Viele denken, nun gut, es ist ein Erdölkampf, aber es gibt noch genügend Erdöl, aber so ist es nicht. Es gibt eben diesen Peak Oil, und wir könnten in der Tat Zugriffsoperationen jetzt beobachten, die gerade im Vorfeld des Peaks stattfinden. Das ist eine ganz größere und viel fundamentale Dimension, über die sich auch die EU nicht klar ist, denkt mich, und die in der Schweizer Politik noch kaum diskutiert wird.
Würden Sie denn so weit gehen und sagen, im Grunde genommen ist seit der Erdölhunger der USA massiv gestiegen ist und auch seit absehbar ist, dass es diesen Peak Oil geben wird, was ja eigentlich eine Binsenwahrheit ist, um das mal in Klammer zu bemerken, weil man ja weiß, es ist eine endliche Ressource, dass, seit es dieses Bewusstsein gibt, ein großes Stück der amerikanischen Außenpolitik darauf ausgerichtet ist, die Erdölreserven für das eigene Land, für die Zukunft zu erhalten.
Das ist eine Strategie, die jedes Land längerfristig verfolgt, das geostrategisch aktiv ist und das auf Erdölimporte angewiesen ist. Wenn Sie es vielleicht in der Geschichte zurückverfolgen, die USA waren der größte Erdölproduzent noch am Ende des Zweiten Weltkriegs. Also die USA waren damals das Saudi-Arabien von heute, ja. Das vergisst man oft. Aber die Erdölindustrie hat dann eben den Peak erreicht, 1970 in den USA, mit rund 10 Millionen Fass. Das war damals die höchste Produktion, 10 Millionen Fass pro Tag, ist jetzt heute abgestiegen auf 6 oder 5 Millionen Fass pro Tag. Und gleichzeitig ist der Konsum der USA aber 20 Millionen Fass. Also wenn Sie das zusammenrechnen, man produziert in den USA noch 5 oder 6 Fass, braucht aber 20, also jetzt in den Millionen eben. Dann haben Sie eine Differenz von 14 oder 15 Millionen Fass, die Sie täglich akquirieren müssen. Und das ist natürlich schon ein Schlüssel, um die Geostrategie zu verstehen. Vor allem, wenn Sie dann dazu rechnen, dass zum Beispiel auch die Chinesen seit eben den 90er Jahren in einer ähnlichen Situation sind. Sie produzieren selber Erdöl, aber sie brauchen mehr als sie produzieren. Und in der amerikanischen Geschichte geht das dann zurück auf die Carter-Administration in den 70er Jahren, die schon gesagt hat, also der Zugriff aufs Erdöl im Nahen Osten, das gehört zu unseren nationalen Interessen. Und dann gab es natürlich Operationen in den 80er und 90er Jahren. Es ist nicht etwas, das mit der Bush-Administration grundsätzlich begonnen hat, aber es ist etwas, das jetzt deutlicher zutage tritt, würde ich sagen.
Warum glauben Sie denn, dass sich der Kampf ums Erdöl auf diese Weise verschärfen wird? Und warum können wir uns kein Szenario denken, dass wir sagen, ja gut, längerfristig entfernen wir uns eben von diesem Erdöl, von dieser Erdölabhängigkeit, weil wir neue, andere, bessere Technologien zur Verfügung haben werden, um unseren Energie- und sonstigen Bedarf zu decken?
Ich habe mal ein Spiel zusammengestellt. Das ist, also beim Schachspiel gibt es ja 8x8 Felder, es gibt 64 Felder und das ist ein bisschen ein komplizierteres Spiel. Beim Energiespiel ist das viel einfacher, es sind nur 12 Felder. Also jedes Land hat eigentlich, um seine Energie zu decken, nur 12 Felder zur Verfügung und das ist eben die drei Felder Erdöl, Kohle und Gas. Das sind die drei Fossilen und die decken 80% der Weltenergie ab. Und dann haben wir noch Atomtechnologie, das ist sozusagen die A-Linie, die ersten vier nicht erneuerbar. Und demgegenüber steht dann die Biomasse und das Biogas auf der B-Linie, wenn ich sie nenne, und Gezeiten, das ist dann mehr, wenn das die Ebbe und Flut ausgenutzt wird, oder Flusskraftwerke, wie wir es in der Schweiz kennen, das ist immer noch die vier Felder der B-Linie. Und in der dritten Linie nochmal vier Felder, das wäre die C-Linie, dort gibt es Sonne, Wind und Erdwärme und das zwölftes Feld, ein Joker, die Effizienz. Wir können die Effizienz herauffahren, wenn zum Beispiel im A-Feld das Erdöl einbricht. In diesen 12 Feldern muss sich jedes Land bewegen, das jetzt eben auf diesen Peak Oil zusteuert. Und das ist eben auf der ganzen Welt der Fall. Und wenn Sie das beobachten, wird oft der Eindruck erweckt, wir könnten jetzt mit Sonnenkollektoren, mit einigen geothermischen Bohrungen und mit einigen Windrädern die Erdöllücke schließen. Und das ist absoluter Unsinn. Also das muss man einfach immer wieder unterstreichen. Zum Beispiel die Schweiz deckt 57%, das ist bei weitem der größte Teil ihrer Energie, mit Erdöl. Und ich bin nicht der Ansicht, dass man das mit Sonnenenergie, mit Windkraft und mit Geothermik so schnell abdecken kann, weil einfach von den Mengen her bin ich überzeugt, dass man sich hier manchmal ein falsches Bild macht.
Die globale Strategie wird bestimmt, Sie sagen es, auf der einen Seite durch die USA, auf der anderen Seite die großen Akteure Indien und China. Aber da gibt es ja auch die Erdölkonzerne. Die Erdölkonzerne, die eigentlich, sagen wir es mal so, weltweit operativ tätig sind und bohren. Sie suchen neue Felder, um mehr Erdöl zu gewinnen. Welche Rolle spielen die eigentlich? Sind die heute für ein Land ein Glücksfall, würden Sie das so sagen, oder sind Sie ein Fluch?
Das kommt tatsächlich von Land zu Land drauf an. Also wir haben einige wenige Glücksfälle und sehr viele Fluchländer, wenn Sie so wollen. Es gibt auch in der Wissenschaft den Begriff Resource Curse, also eben der Fluch der Ressourcen. Vielleicht die Glücksländer, die sind schnell genannt und auch gut bekannt. Das ist Norwegen. Sie fördern in der Nordsee und dieses Erdöl hat Norwegen keine Kriege gebracht. Es hat auch das Land nicht verwüstet. Dann vielleicht England auch. England hat auch in der Nordsee gefördert und Dänemark. Diese drei Länder, kann man doch sagen, haben sehr viel profitiert. Ja, Jetzt gibt es aber natürlich eine ganz andere große Liste von Ländern, die mit dem Erdöl zu tun haben. Bekannt den Irak haben wir genannt. Dort haben wir jetzt 600.000 Tote in diesem Krieg. Und das sind ja auch früher, sind da schon Kämpfe geführt worden. Es ist ganz klar, dass der Krieg um Kuwait im August 1990 auch mit Erdöl zu tun hatte. Saddam Hussein wollte sein Imperium erweitern, indem er auch die Erdölkontrolle ausweitet. Dann haben wir natürlich in Nigeria Erdölförderung, wie Sie wissen. Und in Nigeria haben wir auch Kämpfe. Das heißt, es werden immer wieder zum Beispiel Mitarbeiter von Shell entführt. Manchmal sterben die dabei. Es werden unterhalb der verschiedenen Gruppen in Nigeria die Spannungen zum Teil geschürt. Das ist also auf jeden Fall kein friedlicher Zustand. Wir können weitergehen in den Sudan. Im Sudan haben wir nach den neuesten UNO-Zahlen 400.000 Tote. Und das wird oft dargestellt als ein Krieg, der einfach sozusagen durch ethnische oder religiöse Spannungen entstanden ist, was ich aber nur für eine oberflächliche Betrachtungsweise halte. Denn in der Tat gibt es diese ethnischen Gruppen, die in Spannungen geraten sind, aber das wird auch geschürt. Es wird gezielt geschürt, weil zum Beispiel die Chinesen im Sudan Erdöl anzapfen und das exportieren nach China. Gleichzeitig aber diese Regionen des Sudans, die eben Erdöl haben, dann auch in Kriege hineinschlittern, die dazu führen, dass die Bevölkerung von dort vertrieben wird, die Bereiche eigentlich leer sind, um man dann wirklich in Ruhe Erdöl abschöpfen kann.
Das Beispiel, das Sie genannt haben, Chinesen kommen in den Sudan.
Ja.
Mit Subcontractors selbstverständlich, da sind nationale Erdölfirmen beteiligt, sind aber auch westliche Firmen beteiligt. Man geht dahin, man bohrt in ein sehr unsicheres Umfeld hinein und produziert dann oder generiert oder schürt oder verstärkt bestehende Konflikte, je nachdem. Ist das so ein Element dieses Global War on Oil, dass wir ein Stück weit uns ausdenken müssen, dass man in Zukunft rücksichtslos auf die jeweiligen politischen, ethnischen, religiösen Interessen einfach das eine will, nämlich Öl, und sich futtiert um den Rest?
Es dünkt mich, dass diese Tendenz natürlich da ist. Wenn Sie vielleicht die chinesische Geschichte ein bisschen beobachten, dann sehen Sie, dass sich China immer als das Reich der Mitte angesehen hat, eigentlich als großes Imperium lange Zeit, das eben nicht angewiesen war auf die Europäer oder auf die Amerikaner. Aber die Chinesen dachten, wir sind schon das Reich der Mitte, was sollen wir noch rumrennen? Und das hat in den letzten 10 Jahren eben geändert. Weil sie jetzt eben sehen, doch, wir brauchen diese Importe. Und das, was sie eigentlich machen, ist eine andere Strategie als die Amerikaner. Also die Amerikaner nehmen militärischen Zugriff, meiner Meinung nach, unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung, während die Chinesen verdeckten Zugriff nehmen.
Was ist der Ausweg? Der Ausweg kann ja eigentlich nur lauten, weg vom Öl.
Ja, das sehe ich auch so. Also ein Land ist umso anfälliger für den Peak Oil, je mehr Erdöl es eben in seiner Energiebilanz hat. Das ist richtig. Ich denke, die Vision fürs 21. Jahrhundert muss einerseits sein Energieeffizienz. Wir brauchen mehr Effizienz, wir verschleudern die Energie. Neben der Energieeffizienz und der Förderung der erneuerbaren Energien müssen wir auch die friedliche Koexistenz betonen. Das heißt, das Schüren von Angst und Hass verschärft die Probleme nur, denn es ist ja klar, die Kriege, die lösen das Peak-Oil-Problem gar nicht, sondern sie nehmen Ressourcen weg, sie nehmen Zeit weg, um die sachliche Herausforderung anzugehen. Und jedes Jahr, das verstreicht, ist natürlich meiner Meinung nach ein verlorenes Jahr.
Es eilt, das sagt auch Rudolf Rechsteiner, der hofft, dass man einen sanften, einen schockfreien Übergang zu den erneuerbaren Energien haben wird.
Die wirkliche Krise haben wir beim Klima, bei der starken Umweltbelastung durch nicht erneuerbare Energien. Und ich bin froh, dass es jetzt keine Schocks gibt, sondern dass sich der Preis so um etwa $10 pro Jahr nach oben bewegt. Das heißt, die Konsumenten haben eben Zeit, um ein sparsameres Auto zu kaufen und das Haus zu isolieren. Was wir nicht wollen, das sind kurzfristige Unterbrechungen. Was wir brauchen, sind langfristige Rahmenbedingungen und Perspektiven, wo eben diese Anpassung jetzt rasch vorankommt.
Peak Oil macht uns eigentlich bewusst, es gibt eine Spitze in der Erdölproduktion. Rudolf Rechsteiner, ist denn dieser Peak Oil heute weitgehend ins Bewusstsein der Menschen eingedrungen?
Nein, ich glaube nicht, dass er heute im Bewusstsein ist. Es ist zwar jetzt eine Erscheinung, die breiter diskutiert wird und vor allem in den USA häufig mit apokalyptischen Untergangsvorstellungen assoziiert wird. Aber grob gesagt würde ich sagen, wir haben einen Strukturwandel in der Energiewirtschaft. Der Strukturwandel hat eine klare Richtung, nämlich weg vom Öl und weg von den Fossilen. Und was für mich entscheidend ist, ist einfach, dass der Preis gestiegen ist und dass damit jetzt Umstellungsreaktionen endlich möglich sind. Und wie gesagt, ob dieser Preis ausreicht für den Klimaschutz, da bin ich auch eher skeptisch. Das heißt, es wäre wichtig, dass der Staat ein bisschen nachhilft. Und interessanterweise wird jetzt auch in den USA über Energiesteuern gesprochen. Mit einer Steuer kann man gewissermaßen diese Umstrukturierung beschleunigen.
Reden wir von dieser Umstrukturierung. Sie haben das mehrmals jetzt erwähnt. Es soll einen schrittweisen Übergang von den fossilen Energieträgern zu den erneuerbaren Energien passieren. Nun können wir uns das ja, die wir alle mit Erdöl heizen, mit Benzinautos fahren, die wir auch Erdgas konsumieren, relativ schwer vorstellen, wie das denn passieren soll.
In der Machtverteilung innerhalb der Energiewirtschaft ist es immer noch so, dass die neuen Techniken außerordentlich schmalbrüstig sind, besonders in der Schweiz, in Deutschland vielleicht nicht mehr, und noch nicht das Gewicht haben, um sich deutlich zu machen, wir können liefern. Und ich nehme jetzt zum Beispiel die Geothermie, die die Schweiz an sich mit Wärme und Strom versorgen könnte. Es ist doch merkwürdig, dass ein Kanton wie Basel-Stadt dieses 100-Millionen-Projekt finanzieren muss, während die vier Großen der Energiewirtschaft 1,4 Milliarden Gewinne machen und sozusagen auf der Zuschauerbank sitzen und darauf warten, dass das Projekt schief geht. Mir fehlt immer noch das Engagement der Stromkonzerne und der Energiekonzerne, jetzt in Erneuerbare zu investieren. Im Ausland ist das zum Teil ein bisschen anders. Konkret, wie sich die Umstellung gestaltet, einfach, wir werden effizienter werden müssen. Minergie, Minergie Plus, Minergie Passivhäuser, das ist das Stichwort bei den Neubauten. Wir werden die Kohle verlassen und die Atomenergie. Das heißt, ich glaube, wir werden es zu einem Kohlekraftwerkverbot schaffen eines Tages. Das Entscheidende ist, was kommt nach? Und ich würde einfach wiederholen, die Windenergie ist von der Kommerzialität her am besten entwickelt. Ich gehe davon aus, dass wir bis in den nächsten 10 Jahren einen Zubau von 100.000 Megawatt pro Jahr erleben werden. Das würde dann bedeuten, dass Windkraft pro Jahr etwa 25 bis 30 Atomkraftwerke ersetzt. Und das bedeutet, dass eben bis 2030 auch die Kohle ersetzt werden kann mit Wind. Ich glaube, das ist wirklich der säkulare Prozess. Strom wird die Leitwährung in der Energiewirtschaft. Wir werden mit Strom Auto fahren, in Hybridfahrzeugen. Wir werden mit Wärmepumpen heizen. Und dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass Holz und Geothermie und auch Sonnenkollektoren eine ganz große Rolle spielen können. Also wir werden uns breiter diversifizieren. Und situativ wird jedes Land so ein bisschen einen eigenen Energiemix haben. Das wird auch eben von den lokalen Ressourcen abhängen.
Sie hörten eine Sendung von Christoph Keller im Rahmen unserer Kontextserie Zukunft Energie.